Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Heute unser Titel To the Moon and Back, von defizitär zu visionär. Es gibt eine Menge zu bereden, aber mich würde erst einmal interessieren, was du diese Woche so gemacht hast.
Also diese Woche war ja irgendwie krass im Fokus von allem, was gerade so politisch passiert, ne? Also Wir haben irgendwie, Trump dreht an der Zollschraube hin und her. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, welche Prozentzahlen die letzten jetzt sind, welche er vergessen hat, welche er ausgesetzt hat. Irgendwie 100 Tage jetzt erstmal nichts. Dann China 145% oder waren es doch 125%, oder ich glaube, er weiß es selber nicht mehr.
Das also ist der
wirklich,
Punkt.
Wirklich krass, was da passiert. Dann hat sich Schwarz-Rot tatsächlich auf einen Koalitionsvertrag offensichtlich geeinigt. Und Wir Grünen hatten, also das ist ja fast ein bisschen untergegangen, letztes Wochenende einen kleinen Parteitag, also den sogenannten Länderrat, und haben da so ein bisschen Nabelschau betrieben. Und ich weiß auch nicht, also es ist krass viel wieder passiert diese Woche politisch. Und deshalb ist mein Fokus sehr stark darauf gewesen. Wie ist es denn bei dir?
So geht es mir auch. Also ich könnte jetzt erzählen, was ich alles im Garten gemacht habe. Politisch war es aber, glaube ich, ein bisschen spannender. Deswegen, und weil wir diese Woche ja zwei Themen haben, einmal den kleinen Parteitag der Grünen und einmal den Koalitionsvertrag, würde ich sagen, steigen wir einfach ein mit dem Parteitag der Grünen und wie du den wahrgenommen hast.
Ich war ja nicht selber vor Ort, habe aber zwischendurch mal reingeschaut, habe mir auch noch mal ein paar Reden hinterher angeschaut. Und ich hätte dich jetzt auch gefragt, wahrscheinlich, du guckst ja auch immer sehr viele Reden, hast dir bestimmt die Rede von Robert Habeck angeschaut, wie du die gefunden hast. Also weil das waren ja so 10 Minuten, die er geredet hat. Und ich nehme jetzt mal meine Empfindungen vorweg, bevor wir zum Inhalt kommen. Ich fand sie sehr verkrampft, die Rede. Da war kein Lächeln, da war kein so dieses Verschmitztsein, was ich sonst so auch an ihm schätze, so dieses Spiel mit den Worten. Das war wirklich sehr ernst, sehr nachdenklich. Und ich fand auch nicht wirklich so in die Zukunft gerichtet. Er hat sich bedankt am Ende der Rede für die Solidarität und auch für die Unterstützung in der Partei und hat geschlossen mit: Es war mir eine Ehre. Und ich habe so echt das Gefühl gehabt, okay, das war's jetzt wirklich. Also Er macht auch nicht mehr weiter. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich mache das manchmal, ich finde es immer ganz interessant, mir die Sachen nicht anzugucken, sondern erstmal die Berichterstattung zu sehen und dann mir das Video anzuschauen. Das mache ich immer im Wechsel. Und ich fand irgendwie, der ist platt, um das mal ganz platt zu sagen. Also ich glaube, also hast du es ja schon mal mitgemacht mit dem Bundestagswahlkampf. Ich noch nicht so richtig, aber wenn man sich mal das Pensum anschaut, was der soziale Medien, wo der überall war, was der sich hat gefallen lassen müssen und so weiter und was da jetzt bei rausgekommen ist. Ich glaube, und das ist aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung, der hat jetzt auch einfach keinen Bock mehr und will einfach mal seine Ruhe haben, hat damit abgeschlossen und sortiert sich jetzt einfach neu, was ich vollkommen legitim finde.
Ja. Auf der einen Seite ja, und natürlich war das auch wirklich richtig, richtig anstrengend, gar keine Frage. Aber ich habe in der Rede nicht gemerkt, dass da noch irgendwas brennt, dass da noch so eine kleine Flamme irgendwie gerade am Leuchten ist, um es mal so zu sagen. Sondern es war wirklich, also natürlich ist er kaputt, körperlich und auch vielleicht mental, gar keine Frage. Aber wenn du so eine Führungsfigur irgendwie bist oder sein willst, und ich glaube ziemlich fest, dass Robert das sein möchte, dann hat mich das doch irgendwie so ein bisschen eher erschrocken. Und ich fand auch die Rede inhaltlich, also er hat ja eine Wahlanalyse gemacht, also auch eine Wahlkampfanalyse, dass die Union halt mit Unwahrheiten Wahlkampf betrieben hätte, und hat dann ja irgendwie sowas gesagt wie: Selbst schuld, liebe Wählerinnen und Wähler, jetzt habt ihr halt das gewählt, was ihr auch bekommt. Weiß ich nicht, das war so, ich hätte mir irgendwie gewünscht, wenn man mehr so bei sich bleibt und einfach mal so schaut, ne, was ist passiert während des Wahlkampfs, und er sagte dann halt, ja, wir haben auch eigene Fehler gemacht, aber waren ja auch schwierige Zeiten, also hat das irgendwie dann auch wieder relativiert. Ich weiß auch nicht, also mich persönlich hat es nicht wirklich mitgenommen, und das finde ich schade, weil wir beide sind ja bekanntermaßen Fanboy und Fangirl von Robert. Und insofern, er sagte halt Wohlfühlversprechen, das funktioniert nicht mehr, aber dieses, man gibt halt anderen die Schuld an allem, also wie dann CSU zum Beispiel Söder das viel gemacht hat gegenüber den Grünen, oder man hat auch Personengruppen irgendwie Schuld an irgendwelchen Dingen in Deutschland gegeben. Das funktioniert halt auch nicht. Aber also dieses Visionäre, und das ist ja auch unser Titel, du meinst den bezogen auf was anderes, aber dieses Visionäre, was sonst Robert Habeck auszeichnet, das hat mir sehr doll gefehlt, muss ich wirklich sagen. Da war ich etwas erschrocken.
Aber ich finde das nur, also ich will ihn jetzt nicht auf Biegen und Brechen verteidigen, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich 4 Jahre für etwas gekämpft habe und sehr, sehr stark angegangen wurde, die Fährengeschichte, das, was die Bild-Zeitung fabriziert hat, was er in den sozialen Medien entgegenbekommen hat. Und wenn ich 4 Jahre für etwas arbeite und ja auch etwas, also Stichwort jetzt Energiewende, maßgeblich vorangebracht habe. Also ich hatte in der letzten Woche, war das so, dass ich teilweise, ich glaube, 4 Cent für die Kilowattstunde bezahlt habe. Also ich habe mein 80 kW Auto, habe ich für nicht mal 10 Euro vollgeladen. Das und ich habe hier eine Wärmepumpe und alles. Also es gibt so viele Dinge, die wirklich echt gut gelaufen sind. Und wenn man sich jetzt gerade den Koalitionsvertrag anschaut, dann reißen die das mit dem Arsch wieder ein, was Robert Habeck in 4 Jahren mühsam aufgebaut hat. Und wenn du da deprimiert bist und irgendwann das verschmitzte Grinsen irgendwie so ein bisschen nachlässt und wenn du dann einfach nicht mehr kannst, ich finde das irgendwie, ich finde es legitim. Und er hat ja auch recht mit dem Wahlversprechen. Ne? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, Kassen, Lindemann und wie sie alle heißen, Schuldenbremse, auf keinen Fall. Und das ist einfach, war ein unfaires Spiel, ohne jetzt auf die Tränendrüse drücken zu wollen.
Ne? Ja, aber genau das ist so mein Punkt natürlich. Aber die anderen haben doch quasi die gleichen Voraussetzungen. Also dann müssen wir vielleicht anders spielen. Also das ist ja vielleicht dann eine Erkenntnis. Und ja. Bei dem kleinen Parteitag ging es ja auch um einen Leitantrag, der abgestimmt worden ist, der im Übrigen, wenn ich das richtig weiß, einstimmig abgestimmt wurde. Wenn du so willst, habe ich mir da auch gedacht, so ein bisschen die wirkliche Aufarbeitung von der Wahl, das hätte ich mir sehr stark gewünscht. Also es ist irgendwie so, dass man so nebulös sagt, ja, Gründe für das schlechte Abschneiden. Bei der Bundestagswahl, das war halt die Regierungsarbeit, das war mit harten Kompromissen verbunden. Man hat aber auch gesagt, man hatte eine unklare Kommunikation. Also so wieder dieses, man hat die Erfolge nicht ausreichend vermittelt, schwingt aber auch immer irgendwie mit so, wir haben es ja erklärt, aber ihr habt es nicht verstanden. Also das ist
das
so
stimmt,
ein bisschen schwierig. Und worum es ja dann auch ging, war so ein bisschen Verlust von Glaubwürdigkeit. Wenn wir vielleicht auf der einen Seite mit zum Beispiel sehr viel Punkten aus dem Klimaschutz und Umweltschutz Wahlkampf machen, 2021, gehen dann in die Regierung und lösen dann irgendwelche CO2-Sektorziele auf und so weiter und so fort. Das hat uns natürlich an der Stelle auch Glaubwürdigkeit gekostet.
Ja, stimmt.
Das muss man vielleicht auch einfach mal so sehen. Und was dieser Antrag aber nicht konkret für mich zumindest gemacht hat, sind klare Strukturvorschläge für die Partei, für den Wahlkampf oder für die Kommunikation. Also wie geht es jetzt wirklich weiter? Es geht auch nicht um irgendwie konkrete Maßnahmen zur Aufarbeitung der Wahl. Also das ist alles so sehr, ja, sehr nebulös gehalten, ne? Keine präzisen Inhalte für künftige Programme. Vielleicht ist auch schon, oder vielleicht ist das noch zu früh dafür. Das kann sein. Aber ich hätte mir das schon irgendwie konkreter gewünscht und nicht so, wir reden einfach mal wieder weiter so in irgendwie Blasen. Also dieser Antrag, das war für mich mehr so eine Art Stimmungsbild oder ein Appell, aber kein Reformplan, den man ja hätte machen können.
Ja, ich glaube, es ist insgesamt auch schwierig, weil ich habe gelesen, ich weiß gerade nicht mehr wo, die Grünen streben an, führende Kraft der linken Mitte zu werden. So, jetzt in der linke Mitte. Kann ich mir nichts darunter vorstellen. Ich glaube, die meisten Grünen vielleicht auch noch nicht. Also wir kommen aus der Strategie, die Merkel-Lücke zu schließen und wollen jetzt führende Kraft der linken Mitte werden. Das bedeutet, den Linken, also die Linke, wieder Stimmen abgreifen und unser Profil wieder festigen. Oder wie ist das zu verstehen? Wie verstehst du das?
Genau, also die Idee scheint dahinter zu sein, mehr nach links zu rücken, weil die Grünen sich ja schon als Partei insgesamt eher als linke Partei, Links-Mitte-Partei einsortieren, also die meisten davon. Und jetzt hat man ja gesehen, dass die Linken offensichtlich einen sehr starken Wahlerfolg zur Bundestagswahl hatten. Also im Januar waren die quasi noch nicht im Bundestag und als dann die Wahl im Februar war, und mit den Prozentpunkten, mit denen sie abgeschnitten haben, das war schon nicht nur aller Ehren wert. Also da sind die wirklich so wie Phönix aus der Asche. Wir hatten da ja schon drüber gesprochen. Und das ist halt der Punkt. Ich glaube, wir müssen uns noch stärker wirklich auf unsere Kernthemen fokussieren. Also so Klima, Gerechtigkeit, Freiheit, Europa zum Beispiel, das ist was man mit uns vielleicht auch gar nicht so sehr verbindet. Also ich würde mir wünschen, dass wir diese grünen Kernthemen einfach strategisch neu erzählen. Also Klimaschutz als Wirtschaftschance, haben wir schon so oft im Podcast auch drüber geredet, ne?
Ja.
Energiewende als Jobmotor, nicht nur in Niedersachsen, sondern wirklich in ganz Deutschland. Und so eine Sozialpolitik, die man uns auch abkauft, die man uns glaubt, also den Fokus wirklich so auf den Alltag, auf die Lebenswirklichkeit der Menschen. Und da waren wir irgendwie nicht. Und auch so grüne Impulse für Mittelstand. Du hast gerade Unternehmen angesprochen. Du hast gerade so schön, deshalb musste ich verschmitzt lächeln, so schön plakativ gesagt, dass reißen Union und SPD beim Arsch wieder ein, was da auch alles aufgebaut worden ist. Ich mag das ja, wenn du so klar kommunizierst. Das sollten wir als Grüne häufiger machen. Und damit hast du ja recht. Und ich glaube aber, dass wir diese Punkte haben als Grüne.
Ja.
Genau das rauszuarbeiten und uns auch als diese grüne Kraft, die es braucht in Deutschland, da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt, als Positivpartei darzustellen und nicht nur als, oh, die wollen irgendwie uns was verbieten, das bedeutet, wir haben Verzicht und so weiter. Ne? Wir müssen das anders aufbauen, das funktioniert so nicht. Und das hätte ich mir gewünscht in so einem Antrag.
Ich mir auch. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirkt. Ich finde, linke Politik ist, du hast ja gerade gesagt, du magst es, wenn ich klar kommuniziere. Und linke Politik hat für mich immer sehr, sehr viel mit Wunschdenken zu tun. Da möchte ich, das ist für mich gar nicht abwertend gemeint. Aber ich finde, wenn du als linke Partei in ein Bündnis mit einer Mitte- oder Rechtspartei gehst, dann passiert es ja unweigerlich, dass links mehr aufgeweicht wird, meistens als die rechten oder die mittleren Tendenzen. Und deswegen ist es, glaube ich, unfassbar schwierig zu sagen, wenn man wirklich Ambitionen hat, mitzuregieren, dass man sagt, dass man sich weiter nach links ausrichten möchte, vor allem wenn man sich diesen Ruck in Deutschland anguckt. Das heißt nicht, mit dem Trend zu gehen, nicht falsch verstehen, das möchte ich nicht, aber diese Idee zu erzählen, dass Umweltschutz, grüne Politik, dass das einfach ein riesen Wirtschaftsmotor ist. Ich meine, wir hatten einen interessanten Küchentisch und der hat einfach wirklich gezeigt, dass das die Zukunft ist und was man damit erreichen kann, was man da machen kann, was wir in Friesland allein für Chancen haben, wie gut wir hier eigentlich sitzen, tatsächlich, wie wir die Infrastruktur nutzen können. Und diese Geschichte zu erzählen, den Leuten Bock darauf zu machen, dass das bedeutet, dass die Jobs erhalten werden, dass die Jobs besser werden, dass ich irgendwie mein Auto für 10 Cent die Kilowattstunde voll tanken kann und dass da neue Jobs entstehen und das ist doch eigentlich eine geile Erzählung, aber die kommt nicht an.
Und ich glaube, das liegt halt zum Teil auch daran, weil wenn du quasi, wie heißt das so schön, Wasser predigst und Wein säufst, dann wird dir irgendwann auch nicht mehr geglaubt. Und das ist der Punkt, wo wir an uns auch arbeiten müssen als Grüne, also nach meiner Meinung. Wo wir wirklich klar kommunizieren müssen, wo wir nicht wankelmütig sein können. Also ich würde das mal so als Fazit würde ich mal so sagen, so wir brauchen Haltung, gar keine Frage. Wir können auch unsere Standpunkte haben und dann brauchen wir aber auch Handlungsstärke. Dann kann man nicht immer irgendwie, wenn mal so von irgendwo hier ein bisschen Wind kommt, da ein bisschen Wind kommt, dann kann man nicht gleich umkippen. Ich erinnere an dieses 10-Punkte-Sicherheitspapier, was Robert Habeck während des Wahlkampfes dann veröffentlicht hat, weil er gesagt hat, okay, wir müssen hier jetzt handeln, das geht so nicht mehr weiter. Ja. Und dann innerhalb der eigenen Partei dafür angezählt worden ist. Das kannst du nicht machen. Es geht im Wahlkampf nicht. Es geht so nicht und es geht auch im Wahlkampf nicht. Zumal ich das auch richtig fand, was Robert Habeck da auf die Straße gebracht hat. Und das ist halt ein Problem. Und ich glaube, da haben wir bei den Grünen immer noch so ein bisschen eine Findungsphase offensichtlich, dass wir feststellen, wer sind wir eigentlich und wo wollen wir hin? Es gibt offensichtlich einige, wie du schon gesagt hast, oder vielleicht auch sehr viele, die sagen, nee, wir sind links, wir sind vielleicht Mitte links. Es gibt viele, die rot-rot-grün als Bundestagsregierung gut gefunden hätten. Die machen da ja auch keinen Hehl draus. Mhm. Also ne, das ist natürlich die Frage, ist schwarz-grün sozusagen die Idee für die Zukunft oder rot-rot-grün? Das sind ja wirklich ganz andere thematische Schwerpunkte.
Ja.
Und da wird es jetzt für uns in nächster Zeit darauf ankommen zu gucken, okay, wo liegt denn unser Fokus? Und meiner, und ich denke deiner auch, liegt wirklich mehr in dem Bereich Klimaschutz als Wirtschaftschance zu sehen, Energiewende, du hast es gerade angesprochen, unser Küchentischgespräch ging ja um das Thema als Jobmotor, auch gerade im ländlichen Raum zum Beispiel zu betrachten, diese, wie habe ich es vorhin genannt, grünen Impulse für den Mittelstand, für die Wirtschaft, also was ist denn mit dieser CO2-Abgabe, mit den Zertifikaten, dieser Handel wird ja weiter steigen, also wie kann ich als Unternehmen in klimafreundliche Dinge investieren, sodass ich aus dieser Kostenspirale rauskomme. Dann denke ich an Bürgerinnen und Bürger, an das Klimageld. Also ne, du reduzierst quasi deinen CO2-Fußabdruck, kriegst dafür noch was zurück. Das macht ja sogar Spaß. Es macht ja jetzt schon Spaß, wenn du eine Solaranlage auf dem Dach hast und du guckst auf deinem Handy, oh, da kommt gerade so viel raus. Jetzt noch mal eben schnell die Waschmaschine an und Mutti los, wir müssen noch mal eben Geschirrspüler an und andere Mutti, fahr mal eben das Auto vor, wir müssen noch laden, das Auto muss noch voll. Das macht doch Spaß. Und dann guckst du drauf und denkst dir, krass, Autarkie, gerade wenn die Sonne so brutzelt, 97%. Das ist Energiewende, das macht Spaß.
Ja.
Und da müssen wir die Menschen doch packen. Da müssen wir sie hinkriegen.
Ja. Das wäre meine Wunschvorstellung. Und da hast du tatsächlich meinen Tagesablauf beschrieben. Wenn ich sehe, Sonne kommt, wie viele Kilowattstunden, oh, Auto laden, lohnt sich nicht, oh, ist recht günstig, mache ich mir mal den Speicher voll für heute Abend. Es ist einfach, es macht einfach Spaß. Aber
so, also das hätte man quasi haben können, wenn man uns Grüne gewählt hätte. Jetzt ist es nicht so passiert. Jetzt mache ich einfach mal einen ganz harten Cut. Jetzt gehen wir mal in die Wirklichkeit. Gehen mal auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Der ist ja ganz spannend, über 140 Seiten, spannend, wenn ich das doch richtig im Kopf habe. Ja, bei uns ist ja immer alles spannend. Was ich aber wirklich spannend finde, die einzelnen Parteien haben zu diesem Koalitionsvertrag ja noch einen eigenen kleinen, ja, wie soll ich das nennen, Flyer rausgebracht, also so für ihre eigenen Parteikolleginnen und Kollegen, so nach dem Motto, das steht drin auf 4 Seiten. Und das hat die CDU gemacht, das hat die CSU gemacht und die SPD. Und ich finde das ganz interessant, die haben ja unterschiedlichen Fokus gesetzt. Ne? Und wenn du dir das mal anguckst bei der CDU, die sagt ja, nee, also der Koalitionsvertrag wirklich klarer Politikwechsel, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und auch gesellschaftspolitisch. Und naja, unsere Handschrift als Union ist halt klar erkennbar und Deutschland wird jetzt wieder handlungsfähig. Und die stellen ganz besonders heraus, Unternehmenssteuersenkung, kommen wir gleich nochmal zu, ist jetzt auch nicht so der Knaller an der Stelle. Also ne, 2028 irgendwie Körperschaftssteuer, warum erst dann? So spät und auch so wenig. Und also ich denke, die denken schon an den nächsten Wahlkampf, aber erstmal können sie sich das nämlich auch nicht leisten. Das steckt dahinter. Dann steht als Highlight Abschaffung des Heizungsgesetzes. Das ist das, was du meinst mit, es wird mit dem Arsch wieder eingerissen.
Ja.
Bürokratieabbau finde ich super, finden wir alle toll. Ich bin sehr gespannt, was da kommen soll. Und dann haben sie ja digitale Work-and-Stay-Agenturen. Keine Ahnung, also hoffentlich weniger Stay und mehr Work, aber das sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. Und beim Sozial sagen sie, ja, neue Grundsicherung statt Bürgergeld, steuerfreie Überstunden, Aktivrente, das haben sie rausgearbeitet. Bei der Migration war es die Rückführungsoffensive und sie wollen keine Turbo-Einbürgerung mehr und eine konsequente Asylpolitik haben sie wohl umgesetzt. Und in der Verteidigung geht es um den freiwilligen Wehrdienst nach schwedischem Modell. Also ganz spannend, welche Schwerpunkte die CDU setzt. Die CSU setzt ihre Schwerpunkte auf Steuerreform auch, auf Mütterrente. Also da wissen wir ja, dass das von der CSU auch eingebracht war. Und sie haben auch den Punkt Entlastung im Länderfinanzausgleich und das haben sie deshalb, weil die Bayern ja ein Geberland sind im Länderfinanzausgleich und da wollen sie ein bisschen weniger haben. Und sie feiern den Erhalt der Strompreiszonen. Und die SPD, die sagt dann, nee, aber wir sind der Garant für soziale Gerechtigkeit und Modernisierung. Und jetzt kommst du.
Ich habe, es haben irgendwie alle bei Social Media gepostet, dass sie, dass die AfD jetzt die CDU überholt hat, dass denen das Angst macht und so weiter. Und was mir tatsächlich Angst macht, ist dieser Koalitionsvertrag, weil ich glaube, so wie Alice Weidel es mal gesagt hat, ich glaube, ich hatte es zitiert in einer unserer letzten Podcast-Folgen, ich befürchte, dass die sich einfach nur hinsetzen muss und sich anschauen braucht, wie sich dieses ganze Konstrukt zerlegt, weil diese drei Flyer zeigen einfach, dass da etwas zusammengefunden hat, in Anführungszeichen, was einfach wirklich nicht zusammengehört. Also das ist, ich weiß nicht, ob ich ein falsches Verständnis vom Vertrag habe, aber wenn man einen Vertrag aufsetzt, dann steht da ja möglichst bindend und konkret drin, was passieren soll. Weil dann ist es kein Vertrag, dann kann ich es auch irgendwie auf einen Bierdeckel schreiben. Und das Problem bei diesem Vertrag ist einfach, dass er an vielen Stellen einfach so wischiwaschi ist, dass man da alles und nichts rein interpretieren kann. Und ich habe mir mal die Automobilindustrie, ich habe mir Digitalisierung, ich habe mir Naturschutz vorgenommen. Und lustigerweise ist unser letzter Podcast Lobbyismus gewesen. Und man kann ziemlich genau sehen, an welchen Stellen die einzelnen Lobbys kicken. Ich habe mir mal was rausgepickt. Und zwar, man merkt immer dann, wo Lobbyinteressen dahinter stehen, wenn Dinge ganz konkret sind. Und ich möchte dir ein ganz konkretes Beispiel nennen. Automobilindustrie, eine steuerliche Begünstigung von Dienstwagen durch eine Erhöhung der Bruttopreisgrenze bei der steuerlichen Förderung von E-Fahrzeugen auf 100.000 Euro. So, jetzt muss ich sagen, ich fahre selbst so eine teure Schleuder. Von daher kann ich mich da, glaube ich, recht weit aus dem Fenster lehnen. Aber in die andere Richtung, ich finde es einfach zum Kotzen, dass Autos, die so teuer sind, noch so doll steuerlich begünstigt werden. An dem anderen Punkt haben wir die Situation, ich muss mal eben gucken, ein Programm für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen aus Mitteln des Klimafonds, um den Umstieg auf klimaneutrale bzw. klimafreundliche Mobilität gezielt zu unterstützen. Das heißt, wir haben einmal ganz konkret für die Autoindustrie unsere teuren Schleudern, die uns das ja eingebracht haben, dass wir an dem Punkt stehen mit der Automobilindustrie, wo wir stehen, weil die kriegen wir nicht verkauft und deswegen fördern wir sie jetzt in Deutschland. Und dann wiederum der andere Markt für Menschen, die die E-Mobilität voranbringen, weil das sind mehrheitlich kleine Fahrzeuge, da steht es halt wischiwaschi drin. Und ich habe mal ein konkretes Beispiel aufgemacht. Wenn die 1%-Regel, wenn du dir so ein Auto kaufst, was 100.000 Euro kostet, dann und vorher 3.000 Euro netto verdient hast, dann war das neue Nettoeinkommen irgendwas zwischen 2.550 und 2.580 Euro. Das heißt, du fährst ein Auto für 100.000 Euro und zahlst dafür nur 420 bis 450 Euro im Monat. Was schon mal, wenn man die Leasingraten von solchen Fahrzeugen kennt, extrem günstig ist. Wenn wir jetzt bei den 0,25% sind, zahlst du für so ein Auto von deinem Nettolohn 100 bis 110 Euro. Und das ist einfach so eine riesen Ungerechtigkeit. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie man so etwas in die Wege leitet, wenn es jetzt auch da bei VW um die Sache geht, ein Auto unter 20.000 Euro zu bauen, was ja eine Chance sein kann. Ich glaube es immer noch nicht, dass es funktioniert, aber gehen wir mal davon aus. Warum werden diese Autos nicht verstärkt gefördert? Also warum fördert man so teure Autos für Menschen, die ohnehin schon Geld haben? Ich verstehe es nicht.
Das war mit Ansage. Das ist, du hast das Thema vorher angesprochen, Lobbyismus, was wir in der letzten Woche hatten.
Ja.
Das ist das, was die Menschen gewählt haben. Das ist das, wo Robert Habeck gesagt hat, Augen auf, ihr lieben Leute. Ja. Auch die jetzt vielleicht nicht den richtig dicken Geldbeutel haben. Davon sind auch Leute dabei, die CDU gewählt haben, sonst wäre sie ja nicht auf diese Prozente gekommen. Und das, was du gerade beschreibst, das zieht sich ja schon durch viele Stellen im Koalitionsvertrag, der Punkt Finanzierung. Also das eine ist ja, dass man sagt, man fördert jetzt diese sehr teuren Fahrzeuge. Das andere ist aber, wie wollen wir das denn überhaupt finanzieren? Und wenn man sich dazu den Koalitionsvertrag mal so ein bisschen genauer anguckt, dann ist ein Punkt, der sich durchzieht, ist, dass immer wieder gesagt wird, ja, die Schuldenbremse, die halten wir ein. Mhm. Und der Vertrag, der sieht auch eine verstärkte Mobilisierung, nennt man das, von privatem Kapital vor. Also die haben ja diesen Deutschlandfonds, den sie mit 10 Milliarden Bundesmitteln ausstatten, aber über Garantien und Hebelwirkung sollen da ja 100 Milliarden draus entstehen. Dann sind viele Maßnahmen steuerfinanziert, also die Mütterrente zum Beispiel und auch, dass das Rentenniveau bei 48% bis 2031 gehalten wird. Und dann gibt es noch den Punkt, dass man sagt, ja, wir wollen aber ja auch noch Einsparungen über Bürokratieabbau und Effizienzsteigerung im Staat erzielen. Jetzt stelle ich mir die Frage, Bürokratieabbau ist ja nett, aber dann schaffe ich doch nicht noch ein zusätzliches Ministerium. Also ich freue mich über ein Digitalministerium, ja?
Ja.
Da habe ich ja gar keine Probleme mit, weil ich mir auch sage, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber da extra ein Ministerium von aufzumachen und dann natürlich auch wieder Strukturen zu schaffen, spricht genau dem entgegen. Ne? Also das funktioniert so nicht. Und überall im Vertrag, was heißt überall, aber in vielen Punkten, steht ein Wort, das nennt sich dieses und jenes Vorhaben, steht unter Haushaltsvorbehalt. Was so viel bedeutet wie, wenn kein Geld da ist, machen wir es nicht.
Ja.
Oder steht sowas da wie bei ausreichender Finanzierung oder man muss sich halt noch mit den Ländern und mit den Kommunen verständigen, was alles bedeutet, wenn das nicht funktioniert, also wenn unsere Gespräche mit Ländern und Kommunen zum Beispiel nicht positiv verlaufen sollten, also für uns Bund nicht positiv verlaufen sollten, dann können wir das so nicht machen. Und einige Maßnahmen, wie ich hatte ja schon gesagt, die Körperschaftssteuer, das ist was, was langfristig angelegt ist, was irgendwann 2028 kommt. Wer weiß, was bis dahin noch so alles passiert in Deutschland, in der Welt. Also wir können ja beinahe täglich einen Podcast machen und irgendwas ist immer anders.
Ja.
Also insofern, man kann das alles irgendwie versprechen, was in so einem Vertrag steht, aber ich bin immer jemand, der dann sagt, naja gut, aber wie wollen wir es denn machen? Wie wollen wir es denn umsetzen? Also so ein bisschen Pragmatismus mal da reinbringen und da könnte man ja sagen, was hast du vorhin bei den Linken gesagt? Das sind immer so Fantasien, so Wunschgestalten irgendwie, ne? Das könnte man ja beinahe auch zu diesem Koalitionsvertrag sagen. Da steht ja alles drin, was irgendwer toll finden könnte oder vieles.
Ja. Fast ausschließlich, ne? Also das liest sich so ein bisschen wie ein Brainstorming, weißt du? Also für die Menschen, die Brainstorming nicht kennen, man setzt sich zusammen und man schreibt einfach mal alles auf, was so im Kopf und der nächste Schritt wäre denn, das einmal zu gliedern. Und ich glaube, es wurde nicht gegliedert, es wurde einfach nur gebrainstormt. Also es gibt zum Beispiel Dinge, wo ich mir denke, wie soll das durchgeführt werden? Also ich komme ja aus der Marketingwelt und da sind halt einfach so viele Begrifflichkeiten drin, wo ich mir denke, okay, das hat jemand eingeworfen und jemand anders sagt so, jo, das ist gut, das nimmt man, das klingt
hört,
gut.
Hört sich gut an, ne?
Wir haben zum Beispiel, dass ich muss mal gucken, irgendwas zum Thema KI, ich weiß nicht, ich würde es gerne genauso sagen, wie es da steht. KI-gestützte Lernsysteme sollen Einzug erhalten. Und da denke ich mir, also die Lehrkräfte sind ja ohnehin schon überfordert und wir haben immer noch große Probleme, den Kindern überhaupt einen Umgang mit Social Media zu erklären. Und jetzt soll auf einmal das Thema KI Einzug in den Bildungsapparat erhalten. Was ich
ja, aber
grundsätzlich
gut. Aber ist, das finde ich also, einfach. Also wir haben ja durch den Digitalpakt, den haben wir ja auch schon behandelt im Podcast, und Digitalpakt 2.0.
In dem Koalitionsvertrag 6 Zeilen zum Digitalpakt.
Genau, und deshalb will ich das jetzt miteinander verbinden. Dann sagt man sich, naja gut, wir haben ja schon die ganzen Tablets in die Schulen ausgerollt, dann machen wir es jetzt einfach so, dass wir den Tablets den Zugriff zu ChatGPT erlauben und die Schülerinnen und Schüler können dann ChatGPT im Unterricht benutzen und das ist dann KI-gestützte Bildung.
Ja.
Wette ich mit dir.
Da gibt es keine Gegenwette, leider. Aber das ist halt das Problem, ne? Also wenn man KI plus Social Media gleich vollkommener Kontrollverlust. Also du kannst dir Avatare erstellen. Also inzwischen gibt es Männer, die Avatare von Frauen haben, die da irgendwelche Influencer machen, oder das ist ja auch sehr stark auch in die Pornoindustrie, in diesem Bereich, wo man halt sehr, sehr viel Schindluder mittreiben kann. Also das ist ein wirklich sehr faszinierender Bereich, aber der birgt halt auch einfach so viele Risiken und Fallstricke, und gerade für junge Menschen, die da reinkommen und sich da alles Mögliche raussaugen können, alles Mögliche gestalten können, muss das einfach viel, viel umfassender behandelt werden. Also das Thema KI wird uns so stark verfolgen, dass das im Prinzip schon ab der ersten Klasse quasi beigebracht werden muss, weil die Kinder werden da ja ohnehin mit umgehen müssen, dass man halt einfach zeigt, okay, wie stark das unseren Alltag auch verändern wird, wie stark das die Arbeitswelt verändern wird und was das mit uns auch als Gesellschaft machen wird. Aber all das ist ist nicht berücksichtigt. Also stehen ein paar KI-Schlagworte drin, weil KI jetzt irgendwie der neue Scheiß ist, sage ich mal. Und es wird nichts damit gemacht.
Aber da, weil das sind ja auch meine Themen politisch, deshalb habe ich gesagt, okay, da gehe ich auch mal gucken, was steht denn da genau drin? Also KI und auch Startups und Innovation, das habe ich mir einfach mal so ein bisschen angeguckt. Und da heißt es ja, dass Deutschland soll eine KI-Nation werden. Ja. Und dazu sind, finde ich irgendwie, kann man sagen, dazu sind massive Investitionen in Cloud- und KI-Infrastruktur geplant. Ist immer noch die Frage, wie wollen wir das dann alles bezahlen? Sowie die Verbindung von KI mit Robotik. Dann geht es weiter. Die industrielle KI soll durch innovationsfreundliche Regulierung gestärkt werden. Da bin ich mal gespannt. Da muss man dann ja mit der EU wahrscheinlich auch nochmal kommunizieren. So Digital Services Act habe ich da so im Kopf zum Beispiel. Und man will eine Expertenkommission einrichten, Wettbewerb und KI im Bundeswirtschaftsministerium. Und die inklusive KI-Entwicklung, die wird auch thematisiert. Das fand ich irgendwie spannend, hätte ich denen jetzt nicht zugetraut. Also da geht es halt um die Berücksichtigung der Belange von Menschen, zum Beispiel mit Behinderung in diesem Zusammenhang. Ne?
Ja.
Dann beim Thema Startups, also da pokern sie dann genauso hoch wie bei der künstlichen Intelligenz, wo sie sagen, Deutschland soll KI-Nation werden. Deutschland soll auch eine Gründernation werden. Das finde ich gut, also gibt es ja auch keine Gegenrede. Und geplant ist das mit einem sogenannten One-Stop-Shop, also indem man eine Unternehmensgründung in 24 Stunden digital erledigen kann. Wenn das denn so kommt, dann finde ich das gut. Also, ne?
Ich wollte gerade sagen, also wenn's wirklich so funktioniert, dann kann man sagen, Hut ab. Und es gibt eine Sache auch, die da drin steht, die ich mega gut fand. Auf die Geburt eines Kindes soll künftig nicht mehr nur automatisiert eine Steuer-ID erstellt werden, sondern der Kindergeldbescheid wird auch direkt erstellt. Und das finde ich, wenn es dann funktioniert und dann könnte es auch noch in Kombination mit Elterngeld, weil ich das ja alles durch. Ich
wollte sagen, du bist ja jetzt quasi Profi, ne, was das angeht.
Es macht keinen Spaß, du kriegst halt, musst zum Standesamt gehen mit 25 Euro, glaube ich, sind es im Umschlag, weil du bar bezahlen musst und dann kriegst du deine Unterlagen, deine Ausdrucke, einmal extra für den Kindergeldbescheid und für den Elterngeldbescheid und scannst das dann ein und dann haben wir dieses Passierschein A, Passierschein B und dann willst du es digital machen, geht aber nicht, dann gehst du in so ein Formular, das wird aber nicht digital übermittelt, sondern da musst du dir wiederum 26 Seiten ausdrucken, in den Briefumschlag packen und
ach, ich
und
dachte, die ausdrucken, unterschreiben, einscannen und dann per E-Mail, sowas wäre ja auch schön.
Das wäre tatsächlich noch komfortabler gewesen, aber es ist einfach absurd. Also ich finde, klar, man soll irgendwie nicht stehen bleiben und man muss ja auch Dinge voranbringen, auch wenn andere Dinge noch nicht so gut laufen. Aber ich kann einfach nicht über KI sprechen in so einem Maße. Und vor allen Dingen, wir wollen KI-Nation werden, wenn wir unsere Hausaufgaben an so vielen Stellen noch nicht gemacht haben. Ich weiß, dass die Grünen da auch schwierig sind, gerade in Sachen Ethik. Und wenn wir über Serverstrukturen aufbauen sollen, dann geht es ja auch um den immensen Stromverbrauch. Auch das wäre übrigens etwas, was auch gelehrt werden müsste, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Kilowattstunden oder wie viel Watt tatsächlich eine WhatsApp-Nachricht kostet, sage ich mal, oder verbraucht. Das ist halt auch ein sehr interessanter Punkt. Aber bevor wir KI-Nation werden, müssen wir so viele Dinge erstmal anstoßen und wieder heile machen. Bis dahin, ja, ich weiß nicht, dann bin ich wahrscheinlich schon in Rente.
Na gut, das ist ja vielleicht noch ein bisschen, ich hoffe, das geht schneller, was da drin steht. Immerhin haben Sie ja nur 4 Jahre auch Zeit für diesen Plan.
Genau.
Der im Übrigen auch noch vorsieht, dass man die notariellen Prozesse, also zum Beispiel die Beurkundung von Unternehmensgründung und sowas, das will man vereinfachen und will das eben digitalisieren. Das finde ich wirklich gut. Man hat auch bei dem Punkt Startups noch den Bereich Mitarbeiterkapitalbeteiligung im Fokus, also dass man das steuerlich und sozialversicherungsrechtlich attraktiver gestaltet. Und ein Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, weil gerade vom Startup-Verband der neue Female Founders Monitor 2025 rausgekommen ist und der gezeigt hat, dass die Gründungsquote von Frauen abnimmt in Deutschland. Das ist wirklich ein schlechtes Zeichen, ein schlechtes Signal. Ich habe da die Woche über auch schon Social Media zugemacht, weil wir das nochmal wirklich wieder mehr und verstärkt auch in den Fokus nehmen müssen. Also an der Stelle, Frauen, gründet Unternehmen, bringt eure Ideen auf die Straße, wir brauchen eure Startups. Und der Punkt hier ist, Frauen als Gründerin werden gezielt gefördert, um die Unterrepräsentation zu bekämpfen. Mhm. Das ist mir noch zu offen, aber immerhin steht es als Punkt schon mal drin. Und dieses Thema, das ist mir zu offen, das ist mir zu schwammig, das hast du vorhin ja gebracht. Das ist etwas, was eigentlich normal ist in solchen Koalitionsverträgen. Wir haben das in Niedersachsen auch, dass man, wenn man sich das durchliest, manchmal denkt so, oh, da kann aber auch irgendwie alles mit gemeint sein. Mhm. Und du hältst es dir deshalb so offen, weil du dann auch ein bisschen flexibler in der Ausgestaltung bist, um es einfach mal so zu sagen.
Sehr diplomatisch.
Ja, nein, du hast dann Möglichkeiten auch auf spontane Dinge zu reagieren. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, die Ampel ist ja nun auch ein bisschen darüber gestolpert, dass sie sich einen Koalitionsvertrag gemacht hat, so wirklich Richtung Zukunft, und die wollten ganz viel anstoßen und dann kam der Ukraine-Krieg. Mhm. Und beziehungsweise nicht der Ukraine-Krieg, sondern der Krieg gegen die Ukraine. Das ist wichtig, dass wir das so sagen. Und dann war auf einmal alles anders und du hattest einen ganz anderen Fokus, du hattest andere Prioritäten und man konnte eigentlich gar nicht diese Dinge, die im Koalitionsvertrag drin standen, dann auch wirklich umsetzen. Und ich glaube, der Ampel hätte es gut getan, ich weiß, hätte, hätte, Fahrradkette, aber sich da hinzusetzen und zu sagen, wir müssen das nochmal neu verhandeln. Ich glaube, das wäre gut gewesen und ich glaube, dann wäre sie vielleicht auch nicht daran zerbrochen. Aber weil wir da gerade bei Bewertungen sind und Kritik an diesem Vertrag, ich habe gestern Abend noch die Tagesthemen geguckt und Marcel Fratscher war dabei. Das ist ja ein Wirtschaftsmensch, der wirklich immer sehr tief in den Themen drin ist. Und der hat bemängelt, dass so wenig Mut in diesem Vertrag ist. Also das sind so, wie hast du schon so schön gesagt, es ist so ein Brainstorming, es sind so Absichtserklärungen, aber dass man wirklich mal sagt, so, wir machen jetzt Strukturreform, ne? Wir bringen Deutschland jetzt wirklich mal, wir drehen uns mal auf links sozusagen. Also nicht politisch, aber du weißt, was ich meine. Sondern, also, ne, wir räumen jetzt mal auf, wir kehren jetzt mal Besen, Frühjahrsputz und alles läuft. Das hat ihm da wirklich drin gefehlt. Er meinte, so eine klare Befreiung von unserer jetzigen auch wirtschaftlichen Lage fehlt ihm da. Und Europa steht thematisch im Koalitionsvertrag nicht stark drin und das auch noch am Ende. Und das versteht er gar nicht, weil in dieser jetzigen Zeit müsste das eigentlich ganz vorne stehen, dass wir Europa stärken und da auch eine führende Rolle zum Beispiel übernehmen. Ne? Ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich auch noch interessant fand, das war die Deutsche Umwelthilfe, die DHU. Die hat diesen Koalitionsvertrag auch bewertet und hat natürlich viele Kritikpunkte, was ich jetzt nicht verwunderlich fand, aber hat auch Positives vermerkt. Zum Beispiel, dass man die Umweltverantwortung, was vorher ja so gestückelt war, so das Klimaministerium war ja mit bei der Wirtschaft, dann hatte ich noch ein bisschen Umwelt, dann habe ich noch ein bisschen was irgendwo in Landwirtschaft untergebracht. Das will man jetzt ja wieder zusammenführen, also Klima- und Umweltministerium, das finden sie gut, diese Bündelung. Sie finden auch gut, dass es Verbesserungen bei der Bahninfrastruktur geben soll und auch Bürgerbeteiligung bezüglich der Energiewende. Das ist ja auch ein Punkt in dem Vertrag. Finden Sie auch gut. Was Sie dann allerdings nicht gut finden, und das ist der Punkt, den du schon angebracht hast, Förderung klimaschädlicher Verbrenner und Luxus-E-Autos unter dem Vorwand der Technologieoffenheit. Ne? Da haben wir es wieder. Dann das Aufweichen der Klimaneutralität bis 2045 durch internationale Kompensation. Also das wird ja jetzt so bilanziell wieder so ein Rechenspiel gemacht und dann so, naja, eigentlich stehen wir ja da doch ganz gut da.
Ja.
Dann ganz großer Kritikpunkt, Abschaffung des Heizungsgesetzes oder Gebäudeenergiegesetzes und die Rückkehr zu veralteten Förderprogrammen. Damit kommen wir dann natürlich im Klimaschutz nicht weiter und auch bei der Energieeffizienz nicht. Und Landwirtschaft ist ja auch ganz interessant, das mit dem Agrardiesel, dass sie das dann jetzt wieder rückgängig machen, haben wir ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Also da finden viele Verbände, also auch Wirtschaftsverbände, nicht so viel Positives an dem Vertrag, wie ich erst gedacht hätte, weil denen nämlich allen fehlt, wie machen wir es jetzt? Also wie schaffen wir jetzt diesen Turnaround? Einfach nur mit der Gießkanne wieder überall Geld rüber streuen? Das kann es nicht sein. Und das ist eine große Kritik, habe ich festgestellt.
Ist es auch. Also für mich ist konservativ, und ich will da niemandem zu nahe treten, ist für mich ein Synonym für ängstlich und rückschrittig. Und das zeigt dieser Vertrag halt auch einfach. Also wir haben, und dann sind an manchen Punkten, wo du denkst, also wenn sie wenigstens konsequent konservativ wären, dann würde ich sagen, okay, das ist eine Richtung, das kann man so machen. Aber dann stehen da Sachen drin, wie wir starten eine Offensive für Luft- und Raumfahrt und bringen Spitzenforschung und Kommerzialisierung erfolgreich zusammen. Und da kommt halt auch dieser Titel hin, dass Friedrich Merz wohl gerne in seinem Wikipedia-Eintrag hätte, dass er der Kanzler war, der einen Astronaut oder eine Astronautin zum Mond geschickt hat.
Fly me to the moon, genau.
Und dann haben wir auch noch, wir errichten eine nationale Hyperloop-Referenzstrecke. Und ich frage mich halt immer, ob die sich gar keine Gedanken darüber machen, wie das wirkt. Also wenn ich jetzt jemand bin, der sowieso am Hasseln bin und da kommt eine Partei, die gesagt hat, die gegen die oder für die Schuldenbremse ist, gegen die Abschaffung, die holt sich jetzt so viel Geld rein und dann bringt die etwas rein, und sagt sowas wie eine Hyperloop-Referenzstrecke oder Luft- und Raumfahrtforschung, was ja einfach unfassbar viel Geld kostet. Und dann sind wir wieder bei Glaubwürdigkeit, Vertrauen in die Politik. Dann denke ich mir einfach und dann stelle ich mir vor, wie die AfD da zusammensitzt und einfach sagen, geil, schön, dass das drin ist. Weißt du, das können wir aufgreifen. Da können wir ein paar mega TikToks zu machen. Friedrich Merz, er ist gegen Schuldenbremse. Jetzt will er Milliarden für Luft- und Raumfahrt versenken. Und dann soll es auch noch eine Hyperloop-Strecke geben, obwohl die Bahn noch nicht mal pünktlich ist. Das ist genau das, warum ihr uns wählen sollte. Und das ist das, was mir tatsächlich Angst macht.
Genau, und da ist jetzt ja auch dieser Punkt, dass wir als Grüne wenigstens dann noch dieses Wort Zusätzlichkeit mit rein formuliert hatten. Du erinnerst dich an unseren Podcast, wo wir genau darüber gesprochen haben, dass du auch sagtest, da, wenn die jetzt aber diese 500 Milliarden da irgendwie für andere Dinge ausgeben, das kann es ja nicht sein. Also ne, wir müssen ja schon schauen, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat. Und innerhalb der CDU gibt es ziemlich viele, die das auch nicht gut finden, was da gelaufen ist und auch immer noch läuft, also dass man diese Schuldenbremse dann doch so aufgeweitet hat. Also ich weiß nicht, ob am Ende, weil die Mitglieder entscheiden ja über die Annahme des Koalitionsvertrages, weiß ich nicht, wie es bei der CDU läuft und bei der SPD laufen ja auch schon relativ viele Sturm gegen den Koalitionsvertrag von den Mitgliedern, bezogen jetzt auf Soziales und auf Migration zum Beispiel. Mhm. Also ich weiß noch nicht, ob ich zu 100% jetzt hier sagen kann, okay, das geht alles so durch wie geschnitten Brot. Ne? Das sehe ich nicht so. Aber ich habe, weil ich jetzt auch sehe, dass wir ja schon wieder Richtung Ende tendieren und ich das letztes Mal so nett fand, dass wir dieses Podcast-Spiel gemacht haben, habe ich mir für heute wieder eins ausgedacht.
Oh, okay. Ich habe Lust, aber ich bin jemand, der wirklich akute Prüfungsangst hat. Von daher therapierst du mich da auch ein Stück weit mit.
Oh, das ist ja ganz wunderbar. Nein, also ich meine, das ist ja ganz ehrlich, das kann immer jeder gesagt haben. Also heute geht es darum, wer hat es gesagt, Söder, Merz oder Scholz? Also du musst gar nicht die Person sagen, sondern es geht um die Partei. Ne?
Okay. Mhm.
Wir fangen mal mit was ganz Einfachem an, das weißt du. Wir schaffen ein neues Gebäudeenergiegesetz, technologieoffen, flexibel und einfach. Wer hat das gesagt?
Oh, das könnte tatsächlich, also es könnte Merz und Söder gewesen sein, aber ich denke eher Söder.
Also Söder und Merz, also du brauchst mir gar nicht den Namen der Person nennen, sondern es reicht die Partei. Also weil den Namen habe ich da teilweise
CDU,
gar nicht.
CSU, ja.
Genau, die CDU, genau. Der Mindestlohn steigt bis 2026 auf 15%.
SPD?
Genau, und es geht auch nur um CDU und SPD oder Union SPD. Ne? Also brauchst du dir um die anderen Parteien keine Gedanken machen.
Okay.
Deshalb finde ich, ist es ja so einfach.
Okay, dann ist es, glaube ich, wirklich einfach. Ja.
Abschiebung auch nach Syrien und Afghanistan für mehr Sicherheit in unserem Land.
CDU, also CDU, CSU.
Genau, mehr Kinder in Kitas und Schulen sollen ein kostenloses Mittagessen bekommen.
Da mal Verweis auf unseren Podcast mit Klaus Leiter, dem Egenhofbesitzer, haben wir drüber gesprochen tatsächlich. Das war mit Sicherheit die SPD.
Das ist auch richtig. Mhm. Und dann habe ich noch eine Frage zum Deutschland-Ticket. Das soll preisstabil bleiben und wird weiterentwickelt. Von wem kommt das denn?
SPD wahrscheinlich auch.
Auch richtig. Mhm. Und dann habe ich noch ein, das ist irgendwie auch klar, wir führen die Aktivrente ein. Bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei bei Weiterarbeit im Ruhestand.
Das war, ich glaube, das war die CDU, richtig, hätte aber irgendwie auch zur SPD gepasst, finde ich. Also zumindest von manchen.
Ja, aber eigentlich nicht wirklich, weil die SPD ja schon sagt, so Rente und man hat so viel gearbeitet und jetzt muss man das sich aber auch gut gehen lassen können und dann soll noch jemand nach der Rente oder während der Rente weiterarbeiten. Nee, das, also, das hätte ich nicht zur SPD sortiert.
Weil grundsätzlich, ich finde, das hat ja auch ein bisschen, das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht, weil es hat ja auch ein bisschen mit Selbstbestimmung zu tun und wir werden ja, also, wenn man heute alt ist, in Anführungszeichen, ist man nicht so alt wie vor 40 Jahren, weil es entwickelt sich irgendwie alles weiter, Gesundheitssystem wird besser. Und ich finde, gerade da wir ja auch immer mehr hochqualifizierte Menschen in die Rente schicken und wenn die Bock haben zu arbeiten, dann ist es erstmal ein Riesenprivileg, Bock auf seinen Job zu haben und noch über die Rente hinaus arbeiten zu wollen. Und wenn man denn da auch wirklich noch was mit verdient und einen Teil dazu beitragen kann, dass es den Arbeitsmarkt ein bisschen entlastet, finde ich die Idee grundsätzlich gut.
Also ich habe da auch gar nichts gegen. Ich sehe das auch immer so, wenn die Leute ein erfülltes Berufsleben hatten und dann ist auf einmal so zack, Rente. Und dann ist das so ein bisschen wie bei Loriot. Wenn der Typ dann zu Hause ist und seiner Frau dann die ganze Zeit auf den Geist geht, also natürlich sehr klischeehaft dargestellt, aber ich mag diese Szene. Und dann kauft der, weil der vorher Einkäufer in einer Firma war, und dann sieht er, dass es, ich meine, es war Senf, Senfgläser. Und dann sieht er, ein Senfglas kostet, keine Ahnung, was waren das auch damals noch, 2,50 Mark. So, und wenn er das aber in entsprechender Menge kauft, dann kostet dieses Senfglas dann eben halt 1,50. Und dann Szenenwechsel und auf einmal kommt ein Lieferwagen vors Haus gefahren und dann mit einer Sackkarre werden die Kartons an Senfgläsern rausgefahren. Einfach nur, weil der ja was zu tun haben muss, der arme Mann. Ne?
Ja.
So, und dagegen hilft dann die Aktivrente, damit man halt nicht so viel Senfgläser zu Hause hat. Spaß beiseite.
Das wäre mal ein Slogan. Ja, Aktivrente gegen Senfgläser, ja.
So, wobei ich nichts gegen Senf habe. Ne? Senf ist ja sehr lecker. Nein, aber das ist wirklich so ein Punkt, wo ich auch gesagt habe, nö, also finde ich auch total in Ordnung und finde ich auch okay. Und ich habe nochmal geguckt, so also fünf Highlights kann man das gar nicht nennen, aber fünf Besonderheiten aus dem Koalitionsvertrag würde ich gerne noch einmal mit einwerfen. Also das ist einmal beim Bereich Wirtschaft, diese Steuersenkung, wo die CDU ja auch immer sehr stark drauf gepocht hat. Und jetzt geht es ja dann darum, eine schrittweise Senkung der Körperschaftsteuer ab 28, ich habe es gesagt, also das ist für Unternehmen, was soll das ab 28? Und, ne, also das ist viel zu lange hin und soll Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken. Ich verstehe nicht, warum wir, wo ist denn der Wumms jetzt? Also bei Scholz hieß das damals Doppelwumms und sonst was. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt bei der CDU, ob sowas nicht mehr gibt, aber das finde ich sehr bedauerlich. Dann haben wir den Punkt Digitalministerium, da haben wir drüber gesprochen. Ich finde es gut, dass wir diesen Punkt wirklich aufwerten, um die digitale Umwandlung oder Transformation von Deutschland jetzt mal wirklich voranzutreiben. Das ganze europäische Ausland ist da weiter als wir.
Ja.
Ob das ein eigenes Ministerium sein muss, weil das dann auch wieder richtig viel Asche kostet und von wegen Entbürokratisierung und wir machen den Staat schlanker, weiß ich auch nicht so. Dann im Punkt Soziales ist für mich so dieses Anhebung Mindestlohn auf 15 Euro die Stunde wirklich so ein Bullet Point, den ich mir da gemerkt habe. Im Bereich Migration, also die Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsländer zum Beispiel, Einschränkung vom Familiennachzug. Also da konnte Merz von seinem 5-Punkte-Plan, ich glaube, 4 durchsetzen in diesem Koalitionsvertrag. Und dann ist mir noch so hängen geblieben Verteidigung. Ne? Also, dass wir ja dieses Sondervermögen jetzt haben, das haben wir zusammen alle noch beschlossen, aber es ist ja trotzdem auch Bestandteil des Koalitionsvertrages. Und dieses Thema freiwillige Wehrpflicht, wir werden wahrscheinlich dazu auch nochmal einen Podcast machen. Also da ist irgendwie alles drin und irgendwie nix und da kann was Großes draus werden und das kann auch echt voll der Rohrkrepierer werden. Also ich bin wirklich sehr gespannt, auch ob dieser Vertrag überhaupt angenommen wird von den Mitgliedern von SPD und CDU.
Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass es funktioniert, auch als Grüner. Also ich glaube, nichts hilft mehr gegen die Partei, die wir nicht wollen, als eine als zufriedene Menschen. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass es aufgeht für die Wirtschaft, dass es funktioniert, so wie ich es da aktuell lese. Und wenn ich mir auch die geplanten Minister und Ministerinnenposten angucke, glaube ich da irgendwie nicht dran. Und aber wir wollten ja gucken, dass wir das allgemein nicht so so, dass wir da so ins Meckern kommen, sondern ich finde es gut, dass du auch nochmal die guten Dinge rausgearbeitet hast mit dem digitalen Ministerium. Und es gibt ja auch in der Automobilindustrie Förderung einer Wasserstoff-Ladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge. Das ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja schon gesagt, Wasserstoff bei Privatfahrzeugen hat da nichts mit zu tun, aber wirklich Nutzfahrzeuge, das macht grundsätzlich Sinn. Da gibt es so eine Ausbauung der Schnellladeinfrastruktur, das steht da auch mit drin. Und dann gibt es halt auch das Plug-in-Hybrid-Technologie, das ist eine andere Technologie, die da gefördert werden soll. Das ist EREV, das ist Extended Range Electric Vehicle. Das bedeutet im Prinzip, dass man zwar ein Hybrid hat, aber dass der Verbrennungsmotor das Auto nicht antreibt, sondern dass der Strom erzeugt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr smarte Übergangstechnologie. Da sind uns nur leider die Chinesen, ich würde sagen, 3, 4, 5 Jahre voraus, weil das wäre nochmal, wenn du mit Menschen über Elektromobilität sprichst, ohne dass sie ein Auto gefahren haben oder nicht, sagen immer, oh, Reichweite. Und dann kriegst du wirklich Reichweite mit einem Elektroauto, einem kleinen Verbrennungsmotor von 1000 bis 1200 Kilometer hin. Und
das ist ordentlich.
Das ist für mich das, was ich unter Technologieoffenheit verstehe, dass man irgendwie die guten Dinge miteinander verknüpft. Also einen Elektromotor mit Schluren und Verbrennungsmotor, nur damit man 50 Kilometer elektrische Reichweite hat. Das ist Bullshit, war es schon immer und wird sich auch nie ändern. Aber das mal umzukehren, und das ist ja auch eine Technologie, die es schon viele Jahrzehnte gibt, das finde ich einfach richtig gut.
Das ist schön, dass du auch den positiven Schluss findest. Und ich habe gerade überlegt, während du gesprochen hast, wenn der Koalitionsvertrag so durchkommt, dann lass uns doch nochmal einen Podcast dazu machen. Und zwar, dass wir mal ein bisschen inhaltlich reingehen. Also einfach mal in die Ministerien gucken, wer ist denn jetzt eigentlich Ministerin und Minister und welche Highlight-Punkte sollen da umgesetzt werden. Und dann können wir vielleicht auch einige Sachen auch ein bisschen näher eingehen, noch ein bisschen Hintergrundinformationen dazu auch liefern. Ich glaube, das wäre dann auch nochmal ganz spannend. Also ich würde das zumindest spannend finden.
Finde ich gut. Und wir müssen jetzt wirklich Schluss machen, aber ich hätte Naturschutz und Waldwirtschaft noch. Das findet ihr, das bereite ich auf unserer Webseite. Da findet ihr dann was. Und zwar geht es darum, dass wir das Bundeswaldgesetz jetzt sehr, sehr lange mitgeschlurrt haben und dass es da auch eine sehr, sehr starke Lobby gibt und dass das auch so formuliert ist, da kann alles, muss aber nicht. Und da kannst du jeden Punkt wirklich proaktiv fürs Klima auslegen, aber tatsächlich auch eher proaktiv für die Forstwirtschaft. Das ist, also es gibt keinen Punkt, der so wässrig formuliert ist wie das Thema Waldwirtschaft unter Naturschutz. Das würde ich aber nochmal in unserem Beitrag aufbereiten. Also schaut
gerne. Und dann nehmen wir das auch nochmal mit in unseren Podcast, wenn wir da mal ein bisschen wirklich in die Themen reingucken, weil das würde ich wirklich spannend finden, weil da gibt es ein paar spannende Sachen, auch sowas wie im Bundesministerium für Europa und Auswärtiges, dass wir EU zum Beispiel irgendwie stärken. Wir haben dann ja Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Ja.
Da geht es dann um Afrika-Strategie und so. Also auch wirklich richtig spannende Themen, über die wir jetzt noch gar nicht sprechen konnten.
Ja.
Ich finde, das machen wir dann nochmal gesondert.
Gute Idee.
Und dann bleibt mir ja einfach nur noch ein plattdeutsches Sprichwort hier über den Äther zu schicken. Und ich habe mir überlegt, das ist kurz und knackig, kein Storm blifft for immer. Also kein Sturm dauert ewig. Das kann man jetzt so sehen wie, Leute, wenn ihr keinen Bock auf CDU, CSU und SPD habt, entspannt euch, der Sturm dauert auch nicht ewig. Kann man aber auch andersrum sehen, auch als Grüne, so nach dem Motto, egal wo es gerade stürmt, vielleicht stürmt es bei uns ja irgendwann auch wieder und wir bauen uns jetzt auf, also da wird schon auch die Zeit wieder für uns sein, da bin ich ganz sicher.
Genau, und das Gute ist, wenn es stürmt, dann wird immer ordentlich Strom produziert und dann sind die Kilowattstunden recht günstig. Von daher, ein bisschen Sturm ist an der Küste ja gar nicht so schlecht.
Da hast du vollkommen recht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Manuel.
Mir auch.
Und auch danke an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich würde jetzt schon mal sagen, wenn euch ein Thema ganz besonders interessiert im Koalitionsvertrag, dann schreibt uns das doch einfach mal. Dann können wir das mit aufnehmen in unsere Vorbereitung zu unserem inhaltlichen Podcast zum Koalitionsvertrag.
Genau. Danke fürs Zuhören und danke, Sina.
Tschüss, Manuel.
Tschüss, Sina.